Hallo Moritz.
Hallo Volki.
Ja, so sind wir hier am ersten, zweiten Tag der KubeCon.
Genau, wir sind offiziell am Donnerstag, also es sind 2/3 von der KubeCon EU 2025 in London geschafft. Wir sitzen hier auf einer Bierzeltgarnitur.
Und wir wollen euch das Gefühl geben, dass wir am Freitag aufnehmen, weil wir am Freitag ausstrahlen. Diese Folge wird am Freitag ausgestrahlt,
genau.
Und zwar morgen oder heute.
Weil wir nicht warten können, wollen wir schon mal unsere Impressionen zusammenfassen, weil... Ja, wie soll man das erklären? Bei so einer Messe mit so vielen Impressionen kann man dann irgendwie nicht mehr alles behalten, dann fällt irgendwann irgendwas hinten über. Deswegen fangen wir heute schon mal an und fassen für euch so ein bisschen unsere Eindrücke von der Messe zusammen.
Genau. Und wenn noch was ganz Verrücktes passiert, dann werdet ihr das spätestens in der nächsten News-Folge erfahren.
Genau. Genau, wir haben euch mitgebracht, weil die KubeCon ist natürlich die... meiner Meinung nach das wichtigste Event im Kubernetes-Ökosystem. Und da trifft man natürlich auch viele, spannende Persönlichkeiten. Man hat viele spannende Gespräche an den Ständen. Man kann Fragen stellen an Open-Source-Gruppen, die man immer schon stellen wollte. Und das haben wir auch getan. Wir haben euch 2 Interviews mitgebracht, zu denen wir später kommen. Und wir haben natürlich noch unsere persönlichen Eindrücke und Highlights, die wir vielleicht erstmal voranstellen wollen, oder Volki?
Ja, das machen wir. Also irgendwie wollen wir es ja auch loswerden. Das sind ganz viele tolle Eindrücke, die wir haben. Also ich finde das immer ganz schön auf so einer, ich sag's ja immer wieder, also ich meine, ich glaube auf den letzten Messen habe ich da auch schon immer gesagt, ich mag das halt, wenn so viele intelligente, liebe, nette Menschen zusammenkommen. Da denke ich immer, Mensch, die können doch die Welt verändern. So. So sieht's aus. Du, wie sind deine Eindrücke? Also wir sind jetzt ja nun schon 2 Tage unterwegs, mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Hast du Gefühle? Was
ja.
Gerade so die Keynote, also für uns ist ja, glaube ich, immer so, also mir geht's so und ich glaube, dir geht's nicht anders. Die Keynote des ersten Tages ist immer sehr entscheidend.
Ich habe viele Gefühle.
Ja.
Auch zu dieser Messe. Zu der Keynote habe ich gemischte Gefühle, muss ich sagen.
Ja.
Man merkt...
Ich weiß nicht, wo der Grund liegt. Ich habe es nicht recherchiert, aber die Priyanka Sharma, die war halt nicht da.
Genau. Also das Board war nicht da. Es war nur ein Teil davon vertreten, aber es war nicht mehr so groß wie die letzten KubeCons, wo halt wirklich dann alles aufgefahren worden ist. Dort merkt man natürlich auf jeden Fall eine Veränderung im Gegensatz zu Paris. Und ich glaube, das ist darauf zurückzuführen, dass es inzwischen 5 KubeCons im Jahr gibt und man natürlich dann nicht mehr auf jeder Messe das volle Repertoire auffahren kann. Ja, das ist logistisch nicht möglich und entsprechend werden die Events dann auch ein Stück weit, ich will jetzt nicht sagen kleiner, aber von ihrem Impact in das Ökosystem begrenzt. Ja, es gibt nicht mehr so viele Neuerungen, die angekündigt werden direkt auf der Keynote. Das ist mehr ein gesetteltes.
Ja, also ich glaube, das sind halt diese 2 Gründe. Ne? Also ich glaube halt auch, wir haben aktuell kein großes Hype-Thema. Also vieles, vieles strukturiert sich jetzt gerade so. Ich glaube, das ist in der Vergangenheit auch immer wieder so gewesen. Ne? Das ist halt immer so ein steigendes Hype-Thema, so eine große Welle, die sich dann halt irgendwo dann mal flach dreht. Mhm. Aber andererseits natürlich auch so ein bisschen, Konferenzmüdigkeit, das würde ich jetzt nicht sagen. Also ich glaube, die Leute, die hierher kommen, die kommen in der Regel dann auch wirklich nur erstmal nur hierher und dann gegebenenfalls noch zu einer zweiten Messe. Mhm. Aber ja, also das Feeling ist so ein bisschen abgeflaut, wobei die Gespräche, die wir jetzt so geführt haben, das macht trotzdem einiges. Und gerade die Talks, die wir so gesehen haben, finde ich gut und es befeuert mich trotzdem.
Auf jeden Fall.
Das ist so.
Was man auf jeden Fall merkt, ist, dass der AI-Hype der letzten 2 Jahre ein bisschen abebbt. Natürlich ist es immer noch ein extrem wichtiges Thema, auch für Kubernetes als Plattform. Aber es ist jetzt nicht mehr so, dass jeder zweite Talk über dieses Thema geht.
Ja.
Natürlich ist es ein wichtiges Thema, aber das ebbt ein bisschen ab. Ein anderes Thema, was sich jetzt nicht unbedingt in den Talks wieder gespiegelt hat, aber was man so auf den Gängen gehört hat und was auch in vielen Gesprächen herauskam, ist das Thema Souveränität.
Von Menschen?
Von Technologien.
Ja. Ja,
vor allem vor den aktuellen Hintergründen ist es natürlich interessant, dass man sich fragt, Software Supply Chain Security war vor ein paar Jahren das Thema.
Ja.
Und das hat auch damit zu tun. Ja, nämlich, ich muss nicht nur prüfen, welche Schwachstellen vielleicht in meiner Software Supply Chain sind, sondern woher die überhaupt kommt. Ja, und Man merkt das ja auch gerade, dass es da vielleicht einen Shift gibt in Richtung, was für Alternativen habe ich überhaupt auf dem europäischen Markt, bevor ich von amerikanischen Vendoren einkaufe oder von amerikanischen Herstellern. Und das ist natürlich eine Neuorientierung, die hier auch auf der KubeCon öfters besprochen wird und die auch vielleicht eine Anforderung sein könnte in Zukunft, die auch vielleicht nochmal den Markt ein bisschen verändert.
Auf jeden Fall. Also ich finde, so ungünstig die aktuelle weltpolitische Lage ist, also diese Kraft, die da, die schwört man hier, ne? Also ja. Die dann halt so ein bisschen, so ein bisschen
das Disruptive.
Ja. Genau. Und ich, wir können es ja schon mal ansprechen, ne? Ja. Also dieses Projekt Neonephis.
Genau. Nennt sich, Neonephis, nennt sich, ne? Genau. Das genau. Ist eine neue Foundation, unter der Linux Foundation gegründet, mit ja, der EU als Träger bzw. als Kernsponsor. Genau. Mit SAP und der T-Systems als Kernpartner.
Genau. Viele spannende Technologien, mitunter auch eine unserer, ich weiß nicht unserer, also meiner auf jeden Fall, Fokustechnologie im Moment mit KCP, auch ganz dicke vorne gestanden, ja. Da war ich ja so ein bisschen, ja.
Was ist denn genau Neonephis? Vielleicht kannst du das nochmal erklären. Also es ist noch ein bisschen unstet, habe ich so das Gefühl. Es ist noch nicht ganz ausdifferenziert, was es genau werden soll. Vielleicht hast du da ein bisschen Licht
ins Dunkel. Ich hatte tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, also ich war in dieser Session noch neben R und da gab es halt auf jeden Fall schon einen konkreten, genau von SAP, da gab es schon diesen konkreten Demo-Case, Souverän Cloud. Also ich glaube, das beschreibt es und ich glaube, wir haben halt viele Anläufe schon gewagt in der Vergangenheit. Das ist jetzt auch kein Thema, wo man jetzt so sagt, jetzt müssen wir es tun, sondern wir haben auch schon vor 4 Jahren gesagt, dass wir es tun müssen, weil unser alles, was im öffentlichen Bereichen in Europa passiert, muss natürlich dann halt auch irgendwo gehalten werden. Ne? Mhm. Und nicht nur die öffentlichen Bereiche. Wir reden über regulierte Bereiche, wir reden über Themen wie Kritis oder so, die natürlich nicht abhängig sein dürfen. Jetzt weniger denn je, von Übersee Cloud-Providern. Ja. Ja, also das muss man halt so sagen. Und ich finde es gut, es hört sich spannend an. Also rein der Technologie-Stack, der hört sich sehr konkret an.
Da ist ein Technologie-Stack, der vollkommen aus den Technologien besteht, die eben zu CNCF gehören.
Ja, genau.
Muss man da erwähnen. Das heißt also, alles cloud-native Technologien, die da mit reinspielen. Entsprechend interessant ist das Thema natürlich auch für diese Community hier.
Ja, finde ich super, super spannend. Also das ist auch die Rolle der CNCF in solch schwierigen Zeiten. Mega gut, ja. Was ich auch ganz spannend, also ja, ich glaube, wir sind jetzt schon bei dem Punkt, die spannendsten Talks oder das, was ich aus den Keynotes mitgenommen habe, die waren teilweise sehr, ach, das ist schwer zu beschreiben, ja. Also das ist, glaube ich, das gleiche Thema, ne? Kein Hype-Thema, sondern man hat konkrete Themen. Und ich fand dieses Accessibility-Thema von dem Rob Koch, der das halt vorgestellt hat, komplett in Gebärden.
Ja.
Das fand ich, es ist vom Prinzip her, denkt man sich, AI, ja, das ist ein Ding, ja, das ist klar, das muss ja möglich sein heutzutage. Mhm. Ne? Aber offensichtlich hat sich noch keiner so konkret damit beschäftigt. Und hier auf Basis von AI dann halt im Grunde halt eine Spracherkennung dann zu entwickeln und für Gebärden, das fand ich ein sehr gutes Thema, schon alleine deswegen, weil es halt in irgendeiner Weise Attention bekommt. Also dass da halt jemand mal sich drum kümmert, weil man kann sich das gar nicht vorstellen in so einer Welt, die hier so schnell mit Wörtern teilweise Buzzwords um die Gegend fliegt, dass dann halt im Grunde halt Leute, die das Handicap dann haben, halt nicht hören oder sprechen zu können, dann halt oder beides, dass die dann halt eine Möglichkeit bekommen, da halt auch, beziehungsweise dann halt auch
gehört werden zu können.
Gehört werden zu können, genau. Also im Grunde halt umgekehrt auch, ne? Und das ist halt,
ja, auf jeden Fall.
Das finde ich total spannend.
Ist auch ein schönes, schöner Aspekt, dass dieses Thema eben auch die Bühne bekommt auf der ersten Keynote, um unsere Zuhörenden mal abzuholen. Es war ein Segment in der ersten Keynote, also recht prominent platziert, wo es eben darum ging, dass man Kubernetes eben dazu nutzt, eine visuelle Objekterkennung auf eben Gesten Sprache anzuwenden, genau. Und wie man das dann auch verbessern kann und weiter trainieren kann. Ja, und natürlich auch, warum Kubernetes da natürlich einen wichtigen Bestandteil dran spielt. Aber letztendlich hat das auch nochmal einen guten Überblick darüber gegeben, dass es eben einen gewissen Bias auch gibt in der AI-Welt. Ja, also natürlich auch da werden vielleicht ein paar Umstände und ein paar Leute außen vor gelassen, die sich das dann selbst zusammenstellen. Und ich finde auch diesen Effort dahinter, das zu entwickeln, sich daran zu setzen und zu sagen, ich mache das jetzt, gigantisch, weil anders als bei normaler Sprache gibt es da wahrscheinlich nicht so eine große Sample-Size, die man einfach nehmen kann, Korpus, den man nehmen das kann, um ein Modell zu trainieren. Ja? Und das ist natürlich ein gigantischer Aufwand, ein Riesenberg, möchte ich sagen, vor dem man davor steht und dann sisyphusartig da den Stein hochschleppen muss. Da habe ich wirklich großen Respekt vor und auf jeden Fall eine spannende Sache, dass das angesprochen worden ist und auch da auch ein kleiner Deep Dive gegeben worden ist. Solltet ihr da mehr drüber wissen wollen, dann findet ihr das natürlich auch in den Shownotes.
Genau, das machen wir auf jeden Fall. Ich denke, hier wird auch Hilfe benötigt. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Da wurde auch klar aufgerufen und das, genau. Hattest du so einen Punkt in den Keynotes, der dir irgendwie entgegengesprungen ist?
Ja,
Vorher gesprochen, er guckt mich jetzt gerade an. Ja, frag das bitte nicht.
Nein. Also ich fand auf jeden Fall gut, dass direkt in der ersten Keynote auch die Golden Cube-Stronauts so prominent, sage ich mal, platziert worden sind.
Ihren goldenen Mützen
und ihren goldenen blauen Jacken. Und ihren blauen Jacken, genau, den blauen Cube-Stronaut-Jacken und den goldenen Golden Cube-Stronaut-Mützen. Das ist natürlich auch nochmal eine Ehrung, die damit einhergeht, die auch vielleicht nochmal den Ansporn macht, dass man eben diese ganzen Zertifikatsreihen, die natürlich nochmal umfangreicher sind als der CubeSnort an sich, noch mit aufnimmt. Ich glaube, den Titel Golden CubeSnort trägt man laut CNCF-Seite dann auch für ein Leben lang. Da kommen natürlich dann auch mit Boni dazu, wie beispielsweise, ich glaube, reduzierter Eintritt in eine CubeCon pro Jahr und noch viele weitere Benefits. Finde ich eine schöne Sache, dass das auch von der Community dann entsprechend so hochgehalten wird, um auch eben zu zeigen, dass wir halt eben Leute brauchen, die eben diese Allrounder-Tätigkeiten halt haben und alles mal durchgespielt haben.
Ja. Das auf jeden Fall. Also ich finde es halt, man hat ja früher immer so einen Weg, damals hat man das noch DevOps genannt, Cloud Engineer, also so, ich glaube, das ist so ein Weg. Ne? Und dass man das dann noch anerkennt, da hat man dann halt auch diesen heroischen Weg, den man dann halt dahin geht und wird belohnt mit einer Mütze und einer Jacke. Finde ich super. Da kann ich jetzt gleich nochmal anbinden. Zwei neue Zertifizierungen sind da auch nochmal rausgepurzelt.
Genau. Ne? Und die Code-Zertifizierung zum einen.
Die Code-Zertifizierung, also als, nennt sich Code tatsächlich?
Genau.
Also Certified CODE. Open Source Developer.
Genau.
Und dann noch zwei Plattform-Engineer also Richtung Plattform-Engineering geht das, der Cloud-Native Platform Associate. Das ist immer ein Wort, und der Cloud Native Platform Engineer oder Expert, das weiß ich jetzt nicht genau, das ist dann die Nachfolge-Zertifizierung, die man da natürlich jetzt auch noch mitmachen muss, um den golden.
Ich habe es tatsächlich noch nicht gesehen.
Ja.
Auf der Seite des Golden Cube-Stronauten, unter Umständen ist die Zertifizierung angekündigt, aber noch nicht fertig. Also ich meine, da hätte bestimmt das ja auch jemand schon erworben gehabt, wenn die rausgebracht hätten. Aber ich glaube also, die kommt demnächst und dann wird die wahrscheinlich auch in dieses Portfolio hinzugefügt werden. Aber zum Thema Platform Engineering, da können wir direkt den nächsten Punkt von der Keynote, glaube ich, übergehen. Nämlich, was ich super spannend fand, war auch der eBay-Vortrag.
Ja.
Also bei dem eBay-Vortrag ging es darum, dass man vor allem, ich glaube, eBay hat über 5400 Microservices, aus denen die ganze Plattform basiert. Und er besteht und es ging darum, wie kann man mit Logs umgehen, wie kann man eben dieses Bands, die Logsätze oder die in Logs-Nachrichten, in Log-Nachrichten drinstehen, so zusammenfassen und so interpretieren, dass man eben schnell einen Überblick darüber bekommt, wenn es eben irgendwo zu Zwischenfällen kommt, zu Incidents kommt oder Anomalien erkannt werden. Ja. Und dazu hat eBay sich gedacht, wären doch LLMs eigentlich der perfekte Faktor oder die perfekte Möglichkeit.
Ich muss es kurz einwerfen, 15 Petabyte an Logs pro Tag.
Pro Tag, genau. Ja, also um da nochmal, genau, das war eine Nummer, die fand ich nämlich beeindruckend, um da auch vielleicht mal eine Größenordnung reinzubringen. Da sitzt dann niemand davor und guckt die ganzen Logs einzeln an, um eine Anomalie zu finden, sondern eben da auch der Use Case, ja, ein wirklich atomarer Use Case, AI einzusetzen, um eben diese Spans auszuwerten und wenn eine Anomalie gefunden wird, entsprechend auch einen Fehlerbericht zu erstellen und den eben abzuschicken.
Ja.
Also zusammenfassend zu agieren, um eben auch besser skalieren zu können. Das fand ich wirklich einen sehr schönen Use Case.
Auf jeden Fall, ja. Tatsächlich.
Hattest du denn noch etwas zu der Keynote, was dir besonders Spaß gemacht hat?
Ich gucke jetzt gerade, tatsächlich in der Keynote an sich, also es gibt noch zwei Members, also zwei Gold-Members, die dazugerückt sind. Ericsson hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. So. Ja. Das ist aber offensichtlich, sind die da noch recht rege und vermutlich gibt es da auch Technologien, die dann halt aus deren Hand fallen. Ne? Und HA-Proxy, auch als Gold-Member, nun gelistet und dabei. Das hatte ich noch und...
Die sind ja auch groß auf der Messe hier vertreten. Mirantis ist, glaube ich, auch aufgestiegen. Das waren ja insgesamt drei. Mirantis war vorher, glaube ich, Silber-Member.
Ah, okay. Das war der dritte.
Genau, das war der dritte.
Da habe ich drei Punkte gemacht und habe nicht mehr gefunden, was das war. Ja.
Genau, aber wie gesagt, Mirantis ist dann... Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob HR Proxy und Ericsson vorher schon Mitglieder waren in der CNCF, aber Mirant ist auf jeden Fall.
Sieht so aus. Also ja. Ich habe es nochmal recherchiert, dass er auf jeden Fall zum Gold-Member gewechselt sind, aber ja, genau.
Aber um da auch mal eine Klammer dran zu setzen, wir waren gerade beim Thema AI, da haben wir auch einen spannenden Talk drüber gehalten, oder? Und beziehungsweise ein Interview drüber gehalten.
Auf jeden Fall. Also da könnten wir auch direkt hinleiten,
genau.
Tatsächlich.
Mit dem Kollegen Sebastian Kister.
Genau.
Da haben wir ein spannendes Interview gehalten und das ging vor allem darüber, wie kann ich AI eben im Platform Engineering einsetzen,
ja,
um eben Aufgaben zu automatisieren. Ja, wir haben da eine Brücke aufgemacht von Helm über Operator, die halt eben logikbasiert arbeiten und dann schließlich Agents, die Intelligenz oder in gewisser Hinsicht eine Intelligenz besitzen und eben selbstständig Entscheidungen treffen können,
ja,
auf Basis von Daten, die man trainiert hat. Und dieses Interview spielen wir euch jetzt mal ein.
Da sind wir wieder. Ja. Oder erst.
Genau. Also,
genau.
Hallo Volki.
Hier auf der PewCon in London. Ja, schön. Wie fühlst du dich, Moritz?
Ja, ein bisschen überwältigt, ehrlich gesagt. Also doch größer, als ich gedacht habe. Ich war jetzt letztes Jahr nicht mehr auf der USA CubeCon, sondern das letzte Mal war ich in Paris. Und ich habe das Gefühl, es gibt weniger Stände oder es ist alles ein bisschen verteilter. Dadurch wirkt das alles auch nicht mehr so dicht, ehrlich gesagt.
Ja.
Was ich sagen muss, ist, es ist ein bisschen suboptimal, dass hier in dem Messegelände noch gleichzeitig zwei andere große Messen sind. Und das macht die Flure extrem voll und ich finde mich hier nicht so gut zurecht.
Nee, ich auch nicht. Also ich verlaufe mich auch ständig, weil ich halt nur in die Gesichter blicke und nicht auf den Weg.
Das hat aber auch damit zu tun, dass du schon noch Kubernetes Version 1.23 einsetzt oder so.
Ja,
das ist schon, müssen wir updaten oder so. Ja, genau.
Ja, wir haben einen Gast hier.
Genau. Wir haben den
einen alteingesessenen Gast, genau, den Sebastian Kister. Der war nun schon zweimal, bist du schon bei uns gewesen.
Ja.
Einmal durften wir bei dir sein.
Stimmt, genau.
Das letzte Mal haben wir uns, glaube ich, auch auf der KubeCon getroffen. Da bist du gerade aus dem Urlaub oder war das auf den Container Days? Da bist du gerade aus dem Hochzeitsurlaub gekommen, glaube ich.
Richtig, ja.
Ja, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern.
Das war die KubeCon, genau. Wir hatten die Weihnachtsepisode und dann war die KubeCon im März oder so, ne? Und dann war ich da frisch aus dem Urlaub, bin direkt aus Brasilien auf die KubeCon nach Paris gestolpert, sozusagen.
Genau, für uns direkt ans Mic.
Genau. Ja, schön, dass ich wieder da bin.
Ja,
Dankeschön.
Schön, dass du da bist.
Und schön, dass wir uns wieder sehen. Großartig.
Herzlich willkommen.
Und gerade, wo wir darüber gesprochen haben, wie gefällt dir die diesjährige KubeCon?
Die KubeCon, wie immer, großartig. Tatsächlich ist das mit dem Messegelände und den anderen Messen anfänglich ein bisschen verwirrend gewesen. Mhm. Wenn man dann reingeht, denkt sich, ja, was ist was denn hier, ist ja überhaupt was ganz anderes. Ja.
Hier gibt es doch nur Solarpanel, ich weiß gar nicht, was ich hier soll.
Riesig. Die Retail-Messe. Oder
ja, genau, die gibt es auch noch.
Ja. Scheint aber auch recht technisch zu sein, muss ich sagen.
Ja, ja.
Und KubeCon selber ist Homecoming, das ist nichts anderes als Familientreffen für mich.
Mhm.
Und die Community ist wieder sehr gut drauf. Es gibt für mich wieder einige klare Trends, die identifizierbar sind. Und es ist was Neues, was Altes. Es ist aber auch das Wiedersehen im Executive Summit, das heute stattfinden wird, wo es nochmal wirklich intensiv zugehen wird, denke ich. Gerade jetzt, weil es sehr viele Herausforderungen momentan auch in der Standardisierung gibt für zukunftsweisende Technologien und Trends. Und Kubernetes ist absolut Commodity. Das ist, glaube ich, 2018, 2019 hat man den Value-Add irgendwo im Rechenleistung von A nach B bringen gehabt. 2019 bis 2020 war dann Compliance und Prozessintegration oder die Integration von Kubernetes in eine Enterprise-Grade-Lösung die Herausforderung und der Value-Add. 2020, 2021 hat man dann schon gesehen, okay, das ist auch schon Commodity, jetzt fokussieren wir mal auf Container und Security und Container Architecture. Das ist jetzt auch wieder durch. Dann hat man Supply Chain Security noch hinzugefügt.
Ja.
Man hat Developer Productivity immer wieder im Fokus gehabt. Und 2025, glaube ich, nicht nur von einem Commodity Shift und Value Add Shift die Grenze hier verschieben zu reden, sondern von einem kompletten Paradigm Shift.
Ja.
Und
eine Neue Ausrichtung, passend auch zum Jubiläum eigentlich.
Also ich denke auch, dass jetzt gerade Platform Engineering in den letzten zwei Jahren groß gemacht wurde.
Ja, ja.
Aber ich habe eine Vision für Platform Engineering, die vielleicht ganz anders aussieht. Das,
wie sieht denn deine Vision aus?
Wie sieht sie denn aus?
Ja.
Das ist das Agentic Platform Engineering ist etwas, was wir immer mehr sehen, dass das Wording, was wir 2023 schon, ich sag mal, an der ein oder anderen Stelle mit dem ein oder anderen Silicon Valley CEO besprochen hatten, das ist jetzt etabliert.
Mhm.
Und sowas wie Kubia.ai hat tatsächlich diesen Agentic Term, diese Terminologie mitgestaltet, maßgeblich. Und war ganz, ganz am Anfang dabei. Vielleicht ein bisschen zu früh.
Das war doch dieses Startup aus Berlin, oder? Mit dem Bot, oder?
Nein. Kubia ist ein Startup aus San Francisco. San Francisco sage ich schon. San Jose, Silicon Valley Startup.
Ja.
Und
was haben die nochmal gemacht? Vielleicht verwechsel ich die, weil die Namen so ähnlich sind gerade.
Kubia.ai ist eigentlich etwas auf zwei verschiedenen Stufen. Die fokussieren sehr stark auf Use-Case-Verkaufen, was natürlich irgendwo verständlich ist.
Ja, ja.
Aber ich sehe was viel, viel Größeres darunter liegen, weil sie haben ein industrieweites Problem gelöst, nämlich wie bekomme ich Agents individuell trainiert in einer Air-Gapped Environment und kann das wirklich kleine Aufgaben delegieren.
Ja.
Und das ist für mich die erste echte Evolution vom Helmchart zum Operator zum Agent.
Ja.
Das ist die Evolution des Automatisierens.
Ja.
Das ist eine Digital Workforce. Das, was Sam Altman vor einer Woche gesagt hat, was er vorhat, was dann die chinesische Firma Manus gesagt hat, hey, komm, wir machen das auch, aber wir machen das Open Source. Und dann hat er gesagt, oh shit, dann machen wir es auch Open Source. Und das haben die schon seit zwei Jahren. So ein bisschen late to the party, muss man sagen.
Ja, ich hab das gerade ehrlich gesagt vertauscht, weil wir waren, ich glaube, es war in Chicago vorletztes Jahr. Da hatten wir auch mit einem Startup gesprochen, die kamen aus Berlin, die hießen so ähnlich. Mhm. Deswegen war ich auf dem falschen Dampfer unterwegs. Aber das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Du bist ja auch in der CNCF extrem aktiv unterwegs und bist da auch in der Community sehr vernetzt, würde ich sagen. Das heißt also, du hast nochmal andere Einblicke da rein, was gerade so wirklich den Kern der Community bewegt. Vielleicht magst du nochmal kurz umreißen, was machst du eigentlich in der CNCF?
Also ich mache natürlich viele verschiedene Dinge. Ich bin vor allem der Transformation Evangelist oder der auch in Unternehmen beratend tätig ist für Transformation bottom-up und top-down, die eine People-First-Transformation propagiert. Also eines der Kernaussagen von meinen Publikationen oder von meiner Arbeit ist, if you transform people first, people solve problems. And if you transform process first, people satisfy processes. Mhm. Also wir haben eine sehr prozessgetriebene Industrie, weil man grundsätzlich daran geglaubt hat, dass die Skalierung auf die Reproduzierbarkeit und Rationalisierung menschlichen Verhaltens beruht. Und man muss sie aufgrund ihrer möglicherweise irrationalen oder Heuristiken, die sie nutzen, auf Prozesse reduzieren. Und so entsteht aber keine Innovation. Das ist so ein bisschen Henne- und Ei-Problem. Ne? Was brauche ich, um Innovation zu kreieren? Ist es der Prozess? Er kann es ja aus einem philosophischen Standpunkt gar nicht sein, weil dann hätte die Innovation ja schon geschehen müssen.
Ja.
Dann brauche ich ja den Prozess gar nicht.
Ja.
Und die Skalierbarkeit ist etwas, was wir auch momentan am Markt jetzt wirklich mit den SREs, mit den Operations massiv sehen. Das leidet ein bisschen. Das ist, ich kann Infrastruktur gar nicht so weit skalieren, ohne vielleicht dann doch irgendwann noch einen SRE einstellen zu müssen. Weil die Incident Number und sowas ist ja dann, oder MTTR, MTTD sind auch Security-Metriken, mit denen ich umgehen muss. Und deswegen ist asymmetrische Skalierung so wichtig. Und asymmetrische Skalierung ist eines dieser Elemente, die auch diese People-First-Transformation massiv stark machen und nochmal wirklich unterstreichen, dass das der richtige Weg war die letzten Jahre und auch weiterhin ist. Denn es geht darum, die Menschen, die ich habe, so stark mit Superpowern zu enablen, mit so einer Produktivität, dass sie sich eigentlich schon auf einer Metaebene befinden. Und da kommen wir jetzt noch kurz, um den Bogen zu spannen, zur Vision im Platform Engineering. Wenn ich sage Agentic Platform Engineering, ich will, dass eigentlich mein Platform Engineering Team Arbeitgeber für eine Digital Workforce ist.
Ja.
Die trainieren Agents, wie in der Matrix, in dem Movie, auf ihre speziellen Use Cases. Mhm. Und diese kleinen Agenten sind dann in der Lage, ohne Halluzination als locally trained LLM, nicht nur die kontextorientierten richtigen Entscheidungen zu treffen für diese individuelle Umgebung, sondern es funktioniert halt auch AirGapped. Also ich muss nicht in irgendein großes Datenschutzchaos per API zu OpenAI gehen, sondern ich kann das wirklich ganz allein für mich individuell und klein machen. Und das industrieweite Problem, das hier von Kubia zum Beispiel gelöst wurde, ist die Plattform selbst. Mhm. Also ich vergleiche eigentlich die Agents als Evolution von Helm und Operator. Mhm. So, als wir 2019 alles auf Operator gesetzt haben, als Community, als CNCF, da haben noch ganz viele Helm gemacht.
Ja.
Und ich glaube, es machen heute auch noch ganz viele Helm.
Auf jeden Fall.
Ja. Aber es reden auch heute noch welche über Docker. Also das ist halt immer so die...
Ist halt auch die Frage, ob man den Bedarf hat, noch größer zu werden.
Richtig, ja. Und Helm ist einfach nur Scripting.
Ja.
Das ist simple, ja. Operator ist Smart Scripting, würde ich schon sagen.
Ja.
Level 4 Operator hat auch super viele Benefits im Lifecycle Management und Operations. Und Agents ist nicht mehr Automatisierung, sondern Delegieren. Ich gebe eine Aufgabe ab. Ich starte diesen Agenten mit den IAM, mit den Identities aus, mit den RBACs, mit den Policies, die ich brauche, damit der seine Aufgabe lösen kann.
Streng genommen hast du dann einfach nicht nur eine Logik dahinter, wie du es beim Scripting hättest, sondern dass die nächste Evolutionsstufe ist, du hast eine Form der Intelligenz dahinter, die selbstständig Entscheidungen treffen kann, ohne dass du die Logik im Vorfeld definieren müsstest, wie du es bei einem Operator hättest.
Ganz genau, die auch viel, viel schneller sehr, sehr komplexe Abwägungen treffen kann, wo ich vorher im SRA-Team ganze Diskussionen über Tage hatte. Mhm. Das kann der Agent dann lösen. Und mein Agentic Platform Engineering Team, das sehe ich, wie gesagt, als in der Zukunft, vielleicht dauert das noch 2 Jahre, vielleicht dauert das noch 3 oder 4 Jahre, ich weiß es nicht. Aber ich sehe das schon als starke Möglichkeit, um auf der Metaebene zu arbeiten als Platform Engineering Team und eigentlich nur noch Agents zu trainieren. Und wie gesagt, so ein Arbeitgeber für Digital Workforces zu sein.
Die Metaebene ist schon das richtige Wort, weil du nimmst natürlich dann auch wieder eine gewisse Distanz zu der Zielplattform ein. Aber da ist jetzt natürlich eine spannende Frage. Du hast auf jeden Fall schon ein sehr, sehr klares Konzept von dem, wie das aussehen könnte. Hast du schon anfängliche Implementierungen davon gesehen?
Ja, ich habe auch eine bei einem Enterprise sogar schon durchgeführt, in Production.
Mhm.
Und bei einem anderen Enterprise ist das schon in Test. Und ich sehe das von den bisher erreichten Zahlen unfassbar eigentlich. Die Main Use Cases sind natürlich die üblichen. Das ist 24/7 HA. Das ist Response Time in Seconds und nicht in Stunden.
Ja.
Das ist irgendwo klar, dass das... Ja. Dass das der offensichtlichste Use Case ist. Aber es sind auch Security Use Cases dabei. Weil wenn ich einen CVE Remediation Agent mir einstelle und trainiere, dann habe ich oft in Enterprises echte Remediation. Also es gibt Enterprises, die sind sehr gut. Ich habe Kunden und Partner, die haben da wirklich schon, ich sag mal, in Tagen Ergebnisse. Es gibt auch welche, die haben Remediation per Risk Acceptance, ja. Das kommt auch immer wieder in der Industrie vor. Das heißt, die kümmern sich gar nicht primär um die Remediation, sondern sie sind mehr im Risk Management als im technisch Lösen.
Mhm.
Und das ist natürlich auch fair. Also klar, ich muss alles abwägen und muss meine Ressourcen sauber planen. Das ist alles verständlich. Aber jetzt habe ich die technischen Möglichkeiten, um automatisierte, kontextorientierte Remediation direkt zu leisten.
Ja.
Teilweise in Sekunden oder Minuten, aber ich muss bei manchen Themen dann auch immer noch gerade bei der Produktionsimplementierung den Human Factor einmal so eine Revision drüber lassen, Und das muss natürlich dann auch ein sehr senioriger Entwickler sein. Gerade die Revision kann jetzt nicht durch jemanden, der KI mehr vertraut als sich selbst sein, sondern es muss schon jemand, der mit einem sehr, sehr tiefen Überblick im Platform Engineering sein. Das heißt, AI won't take your job, but people using AI will, right?
Ja, genau, also da hast du recht. Ne? Also es muss auf jeden Fall noch eine kontrollierende Instanz geben, bevor etwas ausgerollt wird. Und gerade zu den CVEs, ich meine, wir hatten vor 2 Wochen, glaube ich, mit dem Nginx Ingress Controller einen CVE-Score von 9.8 oder sowas. Also gerade das, ne? Wenn man eine große Umgebung hat, wo man wirklich ein bisschen den Überblick drüber verloren hat, weil sie so umfangreich ist, dann ist das natürlich super hilfreich. Und du hast es auch gerade gesagt, ich glaube, es ist eine ganz große Angst auch da wieder, es ist ein Change, der unmittelbar die Arbeit wegautomatisiert, die man eigentlich jeden Tag hätte. Aber man muss auch mal den Vorteil davon sehen.
Das finde ich halt so spannend. Ja. Ne? Darüber haben wir schon vor 10 Jahren gesprochen. Genau. Die Leute haben immer Angst, dass ihre Jobs wegautomatisiert werden. Ja, dann sieht man das. Plötzlich gibt es Plattformteams, die Mitarbeiter, die gebraucht werden. Der Fachkräftemangel, der steigt, weil halt natürlich der Bedarf halt noch steigt. Und jetzt haben wir natürlich wieder eine Lösung, die halt irgendwie wieder das Gleiche bewirkt, was man früher Automatisierung nennt und heute vielleicht wahrscheinlich dann eine tatsächlich zu Ende gedachte Automatisierung terminiert. Ne? Das ist so spannend eigentlich, dass man irgendwie irgendwann mal zum Perfektionismus rauswandert, hoffentlich. Ja. Und dann vielleicht doch alle in Malle liegen. Ne?
Es ist auch mit den Firmen so. Es gibt ja viele Firmen, wenn wir sagen, wir haben 2018 haben wir einen riesen Control Plane Market gehabt. Ja, das gab es 20, 30 Stände hier, waren Control Planes. Absolut Commodity. Dann, wie gesagt, mit den Operator irgendwann, ich habe 2019 schon jedem gesagt, Leute, macht Operator. Mhm. Das ist schon das richtige Pferd. Lasst das mit den Helm-Scripts sein, auch wenn der Markt gerade nach Helm schreit, bereitet euch auf Operator vor. Mhm. Haben die dann auch gemacht, ist jetzt absoluter Standard, ja. Und sind wir weiter und werden jetzt sehr, sehr intensiv über diese Themen sprechen. Und wo ist meine Commodity und wo ist mein Value-Add? Also es gibt immer Leute, die ein bisschen länger in der Komfortzone bleiben, Commodity zu machen, weil sie sich dann natürlich auch wohlfühlen. Und der Value-Add ist immer eine Herausforderung und eine Challenge. Und das ist genauso wie die dran arbeiten, tatsächlich damit umgehen, so ist das auch, wie der Markt damit umgeht. Es gibt Leute, die investieren hier noch in Drift Detection. Mhm. Wo ich sage so, krass, was ist eigentlich schiefgegangen, dass du das machst? Es gibt eigentlich schon ganz, ganz viele Möglichkeiten, das überhaupt zu vermeiden, ohne dass ich jetzt ein Sekundär- oder ein Ökosystemmarkt dafür braucht.
Ja. Das ist natürlich total hart, ne? Weil du hast immer mehr Stränge, die sich halt aufbauen, ne? Und die erhalten bleiben dadurch, dass man halt im Grunde halt den Schritt oder dass halt immer eine bestimmte Menge X dann halt den Schritt nicht weitergeht und dann an irgendeiner Stufe dann hängen bleibt, weil das halt einfach menschlich ist. Ja? Also
absolut,
das muss man so sagen. Ne?
Genauso wie FinOps. FinOps ist in der Grundfrage eigentlich eine Industrie, die entstanden ist aus Disziplinlosigkeit der Nutzer.
Ja, genau.
Wenn jeder Nutzer maximales theoretisches Know-how hätte und maximale Disziplin, dann wäre das gar nicht notwendig. Ja. Dann würde nie eine Idle Instance irgendwo rumliegen. Dann müsste ich nie right-sizen. Ja. Dann wäre immer alles da. Aber wir sind Menschen. Und wir sind dann auch lösungsorientiert und wir suchen jetzt nicht vielleicht die absolute Kostenoptimierung in unserer Lösungsorientierung, sondern wir sind dann fokussiert auf vielleicht die Application, dass die jetzt stabiler ist. Wir wollen vielleicht noch ein bisschen vorhalten. Wir fühlen uns vielleicht auch nicht so wohl mit dem zu sehr geright-sizeden Cluster oder Pod. Und also entsteht halt ganz viel Ökosystem drumherum. Mhm. Und das wird auch immer so sein, das wird auch immer bleiben. Es wird immer auch so ein Nischenökosystem geben. Aber ich glaube, the next big thing ist dann nicht AI allgemein, sondern wirklich Agentic Platform Engineering. Ja. Das ist schon ein Schritt weiter, würde ich sagen. Ich weiß aber nicht, wie früh ich jetzt mit solchen Aussagen dran bin, ob das jetzt 2 oder 3 Jahre zu früh ist.
Das ist immer die Frage. Ich frage mich, wenn ich dann mit Leuten wie dir spreche, an welcher Stelle ich mich gerade befinde. Das ist halt manchmal auch so der Punkt. Ich bin gerade total hyped von dem Thema KCP, das Thema IDPs und im Grunde halt der damit zugrunde liegende, auch in Teilen so, nicht Paradigmenwechsel, aber so ein Schritt zurück von, wir schmeißen jetzt Kubernetes-Cluster in unsere Data Center zu, wir haben Bedarfe, wir haben halt irgendwo Plattform-Teams, die dann aber plattformgerecht irgendwelche Services bedienen, wie Datenbank-Service oder sowas, wo ich dann halt meine Services auslese. Das ist gerade mein Ding, ne? Und AI natürlich, keine Frage, aber in die Richtung, das ist immer sehr spannend. Tatsächlich, wie unterschiedlich man dann halt in
den Denkweisen ist. Du hast natürlich eine ganz andere Flughöhe, weil du natürlich auch, sag ich mal, eine etwas weitere Vision bekommst, eben durch die Gebiete, in denen du unterwegs bist.
Ja. Ja. Das ist halt, aber das ist halt, das macht es halt so spannend. Das ist dann auch nicht falsch, ne? Also, man hat halt irgendwo eine bestimmte Flughöhe. Das ist so eine Teilbubble, die sich dann aber dann irgendwo abzeichnet und dann zusammenkommt vielleicht was Gutes raus, oder?
Ja, es ist die Welt der Early Adapter, muss man sagen. Das ist natürlich eine andere, als wenn ich jetzt zu meinen Partnerfirmen, Kunden rausgehe, mir die Projekte ansehe und merke, boah, krass, die IT bei euch ist ja so ziemlich 2000, aber nicht schlecht. Ich habe schon welche aus 1990 gesehen, ja.
Oder
es gibt noch Leute, wenn du Jobportals anschaust, die suchen COBOL-Entwickler und Mainframe-POs.
Meinst du, die drucken dann auch ihren Quellcode aus?
Ja, ich weiß es nicht. Nein, okay, das habe ich ehrlich noch nie gesehen.
Nee, aber okay, ja, okay. Aber die Frage ist jetzt, wenn jetzt unsere Hörerinnen sich mal ein bisschen mit Agentic Platform Engineering auseinandersetzen wollen, gibt es da schon Ressourcen, auch von der CNCF oder von der Linux Foundation oder von dir, die man sich da zu Gemüte führen kann?
Ja, tatsächlich gibt es momentan nur die Startup-Welt.
Mhm.
Es gibt schon Open-Source-Projekte, die sich damit auseinandersetzen. Das ist vor 2 Tagen erst eins wieder gelauncht. Das ist aber jetzt nicht unter dem Mantel der CNCF oder wurde der CNCF nicht gespendet. Also wir sehen schon ein Ökosystem, das sich aus VC-funded Companies und auch aus den etablierten Firmen in die Richtung bewegt. Und ich möchte, dass dieses Agentic, das Wording oder Agent Development, ist grundsätzlich etwas, das mit den Operatoren vergleichbar ist. Mhm. Und ich habe aber auch eigentlich Bedarf und einen Markt für die zukünftigen Control Plans für den ganzen Kram. Also das, was OpenShift 2018 war, das habe ich auch jetzt bei hier Kubia. Die haben das. Das ist so ein bisschen wie OpenShift 2018, kommt mir das gerade vor, so dieser Flashback.
Ja.
Und der Operator kommt schon, jeder spricht über Agents, aber das ist im Endeffekt ein Zwei-Level-Angebot. So, das ist das, was ich am Anfang gemeint habe. Die fokussieren sich sehr auf Agents und auf ihren Use Case, aber haben in Wirklichkeit das darunterliegende industrieweite Problem, wie kriege ich eigentlich Agents Enterprise-Grade to Production?
Ja.
Das haben die für sich selbst gelöst, dabei auch für die Industrie, aber sie reden nicht drüber. Das ist, wo ich mir gedacht habe, Leute, das ist doch eigentlich, ihr müsst vielleicht mit zwei verschiedenen Zielgruppen da reden, ja, das mag sein. Hier wird fokussiert auf den direkten Nutzen für Enterprises oder für Kunden oder für DevOps-Engineers, für Platform-Engineering-Teams. Das ist schon verständlich, ja, aber ich sehe da die Vision eigentlich viel tiefgreifender. Mhm. Wir haben im Endeffekt, was AI angeht, wieder im Cloud-Native-Umfeld diese Entwicklung, wie wir sie 2018 mit Control Planes hatten.
Ja.
Und Control Planes und Helm. Und jetzt dann Platforms oder Unified Platforms und Operator. Und in Zukunft wird das Agentic Platform Engineering und Agents sein. Ja.
Ja.
Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das Ökosystem hier auch weiterentwickelt.
Ich auf jeden Fall auch, aber ich würde sagen, dann sprechen wir uns spätestens in 3 Jahren wieder und gucken mal, wo wir an welchem Standpunkt wir ausgekommen sind.
In 2 Jahren bei der CubeCon in
Barcelona wird es sein, ne?
Barcelona,
genau, wurde angekündigt.
Genau.
Was 2027
ist nächstes Jahr ist Amsterdam.
Genau, da sehen wir uns auch, aber da können wir über ein anderes Thema sprechen.
Gut, ja.
Wir wollen nur gucken, weil du hast gesagt, das heißt, ja, gucken wir mal.
Irgendwas gibt es ja immer.
Genau.
Ja, du hast so immer einen relativ vollen Terminkalender hier, ne? Also das ist, was hast du schon hinter dir und was hast du noch vor dir?
Oh, ich habe tatsächlich noch keine Pause gehabt. Ich bin gestern um 11 ins Hotel gefallen und bin aber auch Dienstag angereist und sofort hierher. Hatte die wahnsinnig viele Gespräche, also auch ganz viel VC-Geber und also Investmentfirmen versuchen natürlich auch Trends früh zu identifizieren. Analysten sprechen sehr gerne natürlich auch mit mir, schreiben Artikel. Es ist einiges an Presse auch jetzt passiert über diverse Trend-Scouts, sag ich mal, die ich das, was wir jetzt auch gerade besprochen haben letztlich. Und auf welche Pferde setzt man? Wo wir jetzt, ich sag mal, ja, auf die richtige Control Planes gesetzt haben, sind meine Glaskugel war da ganz, ganz gut, glaube ich. Operator war ja, die Glaskugel auch gut. Und diese Grundsätzlichkeit in der CNCF, Trends zu identifizieren, ist natürlich auch Trends zu machen. Also du hast die Möglichkeiten schon, dass du über dieses sehr, sehr familiäre Ökosystem, es sind 12.400 ja, Leute hier, das ist winzig, ne? Ja. Also in anderen Industrien.
Und wir kennen uns alle.
Ja, genau.
Ja.
Und man kennt sich tatsächlich. Also ja. Und wenn man dann ganz, ganz viele auf dem Markt kennt und sieht und sagt, hey, was ist deine Einschätzung darüber und wie meinst du, können wir dieses oder jenes standardisieren, wie das MCP geht gerade das durch die Presse, dass das irgendwie ein neuer Standard ist, aber es ist nicht so richtig skalierbar, also es ist auch noch nicht gelöst. Es ist schön, dass das jetzt ein Protokoll ist, aber das ist noch eine klassische Serverstruktur, also wie kriegen wir das Cloud Native? Das sind jetzt auch so Challenges, die werden jetzt kommen. Und neben dem Visionären, was wir gerade besprochen haben, gibt es natürlich auch Basisarbeit zu tun. Und die Basisarbeit, die entsteht halt mit dieser Community. Das sind die ja, 12.400 Leute, die hier rumlaufen, die dafür sorgen, dass das dann auch passiert, was so Visionäre oder Strategisten wie ich dann irgendwo besprechen und mit den Unternehmen, mit der Community selber. Da gibt es dann viele Community Leader, da gibt es ja, Core Maintainer, dann ist das auch so ein bisschen eine Hand in Hand wie eine 240.000 Mann starke Company, die nur IT macht letztlich. Da gibt es dann natürlich ganz, ganz intensive Core Maintainer, die 24/7 nichts anderes machen, aber es gibt auch die Leute, die mal einmal im Monat wieder irgendwo einen Commit haben und sagen, hey, ich habe da jetzt doch was gelöst. Das war jetzt die ganze Zeit im Hinterkopf. Ich würde das gerne contributen.
Da habe ich mal eine Frage, du. Also ich weiß nicht, ob du da einen Überblick drüber hast. Aber mich würde interessieren, ob nach solchen Events der Schwung, also die Kurve nach oben geht. Weil ich persönlich bin auch immer befeuert. Ich bin jetzt natürlich irgendwo kein großer Contributor und schon gar kein Maintainer. Aber ist das, kann man so sagen, dass so eine Veranstaltung hier auch befeuert?
Die Veranstaltungen finden ja das ganze Jahr statt. Also es gibt ja, welche in Asien, in Europa, in den USA. Es gibt auch schwer, diese Community Days, die Cloud Native Konferenzen. Also es wird ja das ganze Jahr weltweit irgendwo befeuert. So eine Veranstaltung ist sicherlich wichtig, um neue Leute auch ins Ökosystem zu initiieren. So ein bisschen so Welcome to the Family, wenn junge Leute hier partizipieren. Und es ist auch wichtig, um neue Firmen, wie jetzt Mitglieder in der CNCF zu begrüßen und dort einzuführen. Und wir sehen ja, das Cloud-Native-Mindset ist ja etwas, das die meisten Enterprises überhaupt nicht haben. Also wirklich von Grund auf gar nicht haben. Das heißt, da ist noch ganz, ganz, ganz viel Arbeit zu tun, um vor allem deutsche oder europäische Industrie in diese Kultur, in das Mindset zu bringen, Bleeding Edge zu arbeiten. Das ist auch der Punkt, den ich vorher tatsächlich eigentlich sagen wollte und wieder vergessen habe. Du kannst nicht Bleeding Edge sein, wenn du nicht Trailblazing bist. Du musst Wegbereiter sein, um Bleeding Edge zu sein. Du kannst nur neueste Technik nutzen, wenn du sie mitgestaltest. Ja. Und deswegen ist die Open Source Community so wichtig.
Ja.
Du kannst nicht vorne dabei sein, ohne mitzugestalten. Und wenn jemand nicht mitgestaltet, dann ist er automatisch irgendwo Consumer mit 2-3 Jahren Delay. Und das sind schon ja wahnsinnig schnelle, topmoderne, agile, kleine Firmen, die das leisten können.
Ja.
Und dieses Service-Portfolio oder dieses Service-Ökosystem drumherum, das hinkt ja schon 3-4 Jahre hinterher. Wenn du jetzt guckst, was Enterprises teilweise an IT haben, die haben ja alles. Die haben ja 30 Jahre IT, der moderne IT-Leuchtturmprojekte, sie haben aber auch ganz alte. Klar, es gibt auch ganz, ganz viele Gründe und manchmal ist es auch sinnvoll. Also ich möchte das überhaupt nicht verurteilen. Aber ganz neu dabei, Leuchtturmprojekte kannst du nur oder sind meistens tatsächlich nur die Firmen, die hier auch aktiv mitgestalten.
Definitiv, ja.
Das ist gleichzeitig auch ein Appell an jeden, der das jetzt hört.
Ja. ein bisschen mit vorne mitzulaufen, sag ich mal, ja. So, sich mit der Materie zu beschäftigen auf jeden Fall. Ein Thema haben wir ja auch hier angerissen, worauf man eingehen könnte oder womit man sich beschäftigen könnte, genau. Für die nächsten 2-3 Jahre.
Also wenn ihr vorne mit dabei sein wollt, dann kommt ihr her, ne? Genau. Und macht mit. Das ist, ich glaube, das ist eigentlich der beste Weg, den Weg in eine noch frischere, automatisiertere, frohe Welt, hoffentlich gute Welt zu gestalten, genau. Ja, würde ich sagen.
Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für den spannenden Einblick.
Ja. Dankeschön, dass ich wieder da sein durfte.
Immer freut gerne. Mich immer wieder.
Wir danken dir. Du.
Gerne. Und wir würden sagen, dann spätestens bis zum nächsten Mal bei der nächsten KubeCon.
Auf jeden Fall. Wir sehen uns in Amsterdam.
Okay, bis danke. Dann.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Jo, da sind wir wieder.
Da sind wir wieder.
Genau.
Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender und aufschlussreicher Talk, weil Sebastian hat auch dadurch, dass er eben so in der CNCF unterwegs ist, ja auf einer ganz anderen Ebene als du und ich.
Ja, definitiv.
Einen ganz, ganz anderen Überblick über die Themen, die gerade auch global das Ökosystem bewegen. Ich meine, wir haben natürlich gucken wir auch mal in die USA oder wir gucken auch mal in den asiatischen Teil, aber wir haben natürlich gerade die eurozentristische oder gerade
definitiv,
den deutschen Markt im Blick. Ja.
Genau.
Und Sebastian hat da nochmal einen anderen Überblick und dafür danken wir ihm sehr, dass er uns den mit uns geteilt hat. Das war auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Wie siehst du das, Volkim? Findest du, das ist eine Vision, in die sich das ganze Ökosystem hinentwickeln wird?
Ja, definitiv. Also wir müssen ja weiter daran arbeiten. Das ist ja das Thema, wie ich es im Talk auch gesagt habe. Ja. Offensichtlich ist Automatisierung nicht gleich Automatisierung. Also es wird immer automatisierter. Ne? Ja. Und hier geht es halt wirklich daran, dass wir hier über hohe, skalierte Ansätze sprechen, wo Menschen, das eBay-Ding, ne? Das ist ein wahnsinnig gutes Beispiel dazu, zu sagen, ey, 15 Petabyte Daten kann ich nicht auswerten. Ich brauche einen Computer dafür, der das macht und der muss halt intelligent sein. Und so ist das natürlich mit infrastrukturellen Themen halt genauso. Ne? Also ich muss halt einen Computer drum bitten, der sich darum kümmert, dass da halt Patch-Management betrieben wird, dass dann halt geguckt wird, also Error-Handling, wie auch immer. Ne? Also dass dann halt auch wirklich das ganze Thema halt irgendwie abgefrühstückt wird, weil ich kann dann nicht mehr irgendwie in so eine Zahl von 15.000 Clustern reinmarschieren und ich suche mal den Fehler. Dann
das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Und insbesondere, da muss man auch in die Zukunft gucken. Ja, die Workloads werden nicht kleiner werden und die Anzahl der Microservices pro Umgehung wird auch nicht kleiner werden. Das heißt also, es braucht da eine Art von Abstraktionsebene, die man da reinziehen kann, um mit den aktuellen Fachkräften, die man zur Verfügung hat, das eben tackeln zu können. Und das ist doch eigentlich ein ganz schöner Ansatz, zumal Sebastian ja auch abschließend erwähnt hat, dass man eben diese AI oder diese Lösung, diesem Abstraktionslayer nicht blind vertrauen sollte. Gerade wenn man in der Produktivumgebung unterwegs ist, braucht es da eben noch einen seniorigen SE oder eine seniorige System Engineering Person, die da eben ein Auge drauf hat, dass da auch wirklich nur Sachen wirklich angewandt werden, die entsprechend auch sinnvoll sind. Ja? Und diesen Ansatz von atomaren LLMs, die sich wirklich nur speziell mit einem Thema auseinandersetzen, wodurch sich dann auch die Halluzination von LLMs beschränkt wird, ist für mich ein sehr, sehr spannender Use Case. Und ich denke, das werden wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch weitersehen.
Also einerseits die Halluzination und andererseits natürlich das
von den LLMs,
Kanonen auf Spatzen. Also das ist ja halt so, nicht alles ist hier Gemma oder Llama mit 27 Besenmodell oder so, sondern Fakt ist, ich muss halt zielgerichtet vorgehen und es macht ja auch Sinn, also wenn ich da halt, und genau, das ist eine ganz interessante Sache. Was ich bei dem Scale-Thema jetzt auch nochmal ganz interessant finde, ist halt die Art und Weise, wie sich die Arbeit verändert. Ne? Also Plattform-Engineer, selbst der Begriff Plattform-Engineer, der ändert sich, also glaube ich halt zumindest das Daily Business dessen wird sich halt auch nochmal ändern. Dazu hatten wir ja auch einen spannenden Talk, was Service-Plattformen und solche Sachen, also so IDPs nennt sich das, glaube ich, das ist der Oberbegriff. Und damit meine ich nicht Identity-Provider, sondern Developer-Plattform. Ich weiß gar nicht, wofür das I steht. Und da, um da halt eine Zentralisierung wieder zu schaffen, ja. Also ich sage immer ganz salopp, dass man halt nicht jedem jetzt ein Kubernetes-Cluster vor die Brust klatscht und sagt, ja gut, friss oder stirb, ja. Sondern halt hier wieder so ein bisschen serviceorientiert. Das hatten wir immer schon mal, ne? Also so das Ganze dann halt Services auszulassen. Ich brauche einen Datenbank-Service, den kann ich mir klicken. Ich brauche halt vielleicht einen Kubernetes-Cluster, den kann ich mir klicken. Oder ich brauche vielleicht auch irgendwas anderes, was ich mir klicken kann.
Die Abstraktion von Kubernetes ist tatsächlich ja ein Thema, was sich seit Jahren schon auf den KubeCons hält oder in der CNCF tatsächlich. Ja, wir haben es schon in Backstage gesehen. Ich war verwundert darüber, dass Backstage schon so alt ist. Ich glaube, 9 Jahre ist es fast schon alt oder 8 Jahre von Spotify. Also ist schon ein bisschen was älter. Und auch auf der KubeCon gab es viele Lösungen, die sich eben dann beschäftigen. Wie können wir die wirklich komplexe Infrastruktur von Kubernetes einfacher machen? Es gab auch ein paar Themen, die es ein bisschen komplexer gemacht haben. Aber wirklich vereinfachen, nutzbarer machen und zu einer Plattform entwickeln, die auch Laien, die nicht von Anfang an im Ökosystem da unterwegs waren, bedient werden kann. Fand ich auch eben schön, wir waren eben zusammen in einem Talk oder in einem Hands-on tatsächlich zum Thema Kubeflow und OpenShift Argos CD, wo wir zusammen ein YOLO-Modell trainiert haben, was Schere, Stein, Papier spielen sollte. Dieses Modell wurde dann mit Kubeflow entsprechend ausgerollt auf der OpenShift AI-Plattform beziehungsweise mit der OpenShift AI-Plattform erstellt und dann eben auf OpenShift ausgerollt auf Basis von Argos CD. Und leider war es dann doch recht dicht, sodass ich nicht ganz zum Ende gekommen bin, aber das Lab ist noch den ganzen Tag offen, sodass ich mich da vielleicht später nochmal mit dran setzen würde. Aber das hat dir auch...
War sehr interessant. Das zeigt auf einer anderen Ebene natürlich, wie ausgegoren die Sachen.
Genau.
Also gerade das Thema AI, man erinnert sich vielleicht auch nicht Abfälligkeit, aber wir sind halt, vor 2 Jahren war man des Themas schon müde, weil es halt irgendwie auch von der falschen Seite angefangen wurde und man hat viel darüber geredet, was man mit AI macht und nicht, wie man's halt befähigt. Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen, Intelligenz muss halt intelligent werden und da müssen Trainings, Modell-Trainings, du brauchst halt eine Plattform, die das macht. OpenShift oder Red Hat mit OpenShift hat natürlich mit dem OpenShift AI da halt eine wahnsinnig gute Plattform und das ist, du hast es mehr gemerkt, ne? Du haust dir da eine Workbench dahin und dann geht das los. Da hast du halt alles da.
Alles in einem Interface.
Modelserver, keine Ahnung. Ja. Und Registry und kannst halt machen, basteln, trainieren, ablegen und fertig ist. Und du kannst es halt nutzen.
Genau.
Und das ist schon das, was man braucht. Ne?
Ja.
Also das ist, glaube ich, auch das. Entwickler sind dazu da, um zu entwickeln. Auch Anwendungsowner sind halt dazu da, um einfach nur Anwendungen halt zu betreuen und nicht sich mit der ganzen großen Breite an Technologien dahinter zu beschäftigen. Ne?
Aber das finde ich auch spannend, wenn wir mal ein Resümee ziehen. Als das Thema vor 2-3 Jahren etwa aufgekommen ist, waren wir, wie du gerade eben gesagt hast, ein bisschen... übersättigt mit diesem Thema und deswegen fand ich das umso spannender eben, auch in dem Interview mit Sebastian Kister hat er ja von Kubia AI erzählt.
Genau.
Und da habe ich ja erstmal gedacht, ist das nicht dieses Startup aus Berlin? Und tatsächlich habe ich mich geirrt, es war nicht in Berlin, aber es war tatsächlich ein Startup, mit dem wir auf der KubeCon in Detroit vor 2,5 Jahren, glaube ich.
Das war ein Berliner.
Genau, es war ein Berliner, aber es war trotzdem die KubeCon in Detroit und es ist auch kein deutsches Unternehmen. Aber damals war es noch ein Chatbot, der eben sehr spezialisiert sich darauf konzentrieren sollte, Plattform-Engineeren oder Engineers dabei zu helfen, Fehler zu debuggen oder entsprechende Error in Konfigurations und so weiter zu finden. Und dieses Tool hat sich weiterentwickelt zu eben diesem Tool, was Sebastian eben beschrieben hat. Ja, wir waren eben nochmal dort am Stand und haben uns dann nochmal ein bisschen über den Werdegang unterhalten. Und das zeigt auch einfach, dass diese Technologien reifen. Ja, die finden ihren Platz. Es ist wie so ein Puzzlestück, was wirklich in Place fällt und sich in das Ökosystem einfügt und auch wirklich zu einer nutzbareren Plattform und zu einer besseren Skalierung beiträgt. Das kann man, glaube ich, da so als schönen Abschluss noch mitformulieren.
Das stimmt. Also ich finde tatsächlich, wenn man das sogar so ein bisschen rückwirkend betrachtet, ist das ja hat man es ja selbst mit einer gewissen Arroganz nicht, aber ich glaube, es ging in die Richtung halt betrachtet, ne? Und man muss halt auch Gedanken und halt MVPs sind nicht grundsätzlich halt fertige Dinge, ne? Also auch MVPs sind auch Gedanken, sind natürlich Konzepte, die halt entstehen und denen man natürlich den Raum geben muss zu entstehen und das merkst du hier, ne? Also vor 2 Jahren dachtest du, jetzt hat hier jeder seinen AI-Stand und die haben ihr Business Model bei ChatGPT einfach erfragt, ne? Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr abwendig. Ja. Das stimmt nicht und das ist ziemlich, ziemlich interessant. Das war ein gutes Beispiel dafür, dass man halt selber auch mal sieht, ja doch, solche Ideen müssen einfach nur reifen und genau. dann haben die halt, die treffen genau den Punkt, den es noch braucht, um dann halt diese absolute Automatisierung. Ne? Genau. Das war dann irgendwann mal alle auf Malle liegen können oder
durch. Ich glaube, ganz arbeitslos werden wir nicht werden, weil ich glaube, es wird, wie gesagt, wie Sebastian auch gesagt hat, letztendlich braucht es da immer eine rationale, vielleicht nicht ganz rationale Instanz, die bewerten kann, wie fügt sich das Ganze eben in einen größeren ganzen Kontext ein und erfüllt das die Business-Logik, die es entsprechend erfüllen soll, und da ist es danach nicht mehr nutzbar.
Ja.
Also es wird eher eine administrativere Perspektive noch hinzugefügt werden. Nichtsdestotrotz bin ich gespannt, wie sich dieses Thema entwickeln wird über die nächsten 2 Jahre und wir haben auf jeden Fall ja schon versprochen, dass wir vielleicht nochmal ein Update dazu machen mit Sebastian und uns da nochmal drüber unterhalten. Ein anderes Thema, wo wir gerade bei Entwicklung sind.
Den Haken habe ich vorhin schon versucht zu schlagen, aber du hast mich nicht gelassen. Aber dann machen wir das nochmal. Ne?
Unangenehm. Genau. Alles klar.
Plattform, Usability, tralala, hier und da. Genau.
Wir IDPs. Haben mit dem Marvin IDPs. Gesprochen.
Mit dem Marvin haben wir gesprochen. Ja. Also das Thema IDPs, glaube ich, das ist halt, und Backstage waren wir ja auch schon, das geht schon in die Richtung, man merkt ja, wir sind schon eine Weile unterwegs und haben schon mit vielen, vielen Leuten gesprochen. Auf jeden Fall haben wir mit dem Marvin gesprochen mal wieder. Den Marvin hatten wir letztes Jahr bei den Container Days am Start, da haben wir auch schon über KCP und genauer über KDP gesprochen. Wir waren sogar in einer Session jetzt mit ihm drin, da können wir danach nochmal was drüber sprechen. Aber wir haben jetzt mit ihm drüber gesprochen, natürlich, was er so erlebt hat, wie es ihm geht und was er dann halt über das Projekt KCP so zu berichten hat.
Genau, und das geben wir euch erstmal mit an dieser Stelle. Viel Spaß mit dem Interview.
Ah, da sind wir wieder.
Hi Volki.
Hallo, Moritz. Moritz reibt sich gerade die Ohren, weil ich was Merkwürdiges gesagt habe.
Die Ohren, für die ich die Brille habe. Ne?
Genau. Sehr schön. Ja. Genau, wir sind wieder zurück. Genau, wir haben eigentlich ist gar nicht so viel Zeit vergangen jetzt.
Nur Mittagessen.
Nur Mittagessen. Ja. Wir sind leicht gesättigt. War auch ganz lecker. Genau, und wir haben den nächsten Gast am Start. Auch
ich bin sehr froh.
Sehr, sehr, genau. Auch nicht unbekannt, war auch schon ein paar Mal bei uns in der Sendung. Einmal. Es kommt mir so häufig vor. Ja, der liebe Marvin Beckers von der Kubamatic ist da. Marvin, hallo.
Herzlich willkommen.
Hallo. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Schön, dass du dabei bist, genau.
Man muss auch sagen, nicht nur aus unserer Sendung oder von der Kubamatic bekannt. Ne? Was machst du denn so? Vielleicht stellst du dich nochmal ganz kurz vor.
Kann ich gern machen. Also ich bin Teamlead bei der Kubamatic im R&D-Bereich, also halt eben ne, Softwareentwicklung. Ich bin außerdem Maintainer vom CNCF-Projekt KCP, das ist aktuell in der CNCF-Sandbox. Ich bin außerdem CNCF-Ambassador und halt jetzt hier bei der KubeCon als Speaker halt eben da.
Jo. Sehr schön. KCP, sagst du schon, wir hatten eine Folge bei den Container Days im letzten Jahr aufgenommen. Vielleicht sagst du noch mal ein paar Worte zu KCP, damit die Leute nicht zurückspringen müssen zu der Folge und sich die nochmal. Kann man das in kurze Worte fassen?
Ich kann es zumindest mal versuchen.
Ja.
Also KCP ist im Prinzip aus der Idee entstanden, dass die Kubernetes API im Speziellen quasi ein Tool ist, was wirklich, sagen wir mal, sehr gereift ist so in den letzten 10 Jahren. Ne? Wir haben jetzt halt eben 10 Jahre Kubernetes und die API und das ganze Tooling darum, die Machinery, das ist schon ziemlich stark. Deshalb haben so viele Leute ja Controller und Operator gebaut. Und KCP hat eben diese Idee genommen und hat gesagt, okay, was ist denn, wenn man die Kubernetes API ohne Container macht? Und da setzt KCP halt einige Multi-Tenancy-Konzepte drauf auf, um halt eben so ein paar Limitationen, die du in Kubernetes halt eben hast. Irgendwann wird so ein Cluster dann so ein bisschen voll, vor allem so bei CRD-Management und so. Und ja, das ist im Prinzip KCP halt Kubernetes, die API ohne Container-Management.
Sehr gut, verstanden.
No. Auf jeden Fall. Da ist natürlich die Frage, wie kommt man aber erstmal auf so ein Thema? Also man hat ja Use Cases, aus denen man dann heraus sich denkt, das muss doch besser gehen. Hast du vielleicht so ein Beispiel-Use Case, den du geben kannst, wo du vielleicht über diese Hürde gestolpert bist? Was war so die Idee dahinter oder was für Projekte, was für Umgebungen haben dazu geführt, dass es KCP überhaupt gibt?
Naja, es gibt ja jetzt schon seit ein paar Jahren so dieses Platform Engineering als so ein bisschen Hype-Thema. Mhm. Ne? Und vieles davon baut halt eben auch auf Kubernetes auf. Also häufig heißt das ja, wir installieren jetzt ganz viel Operator irgendwie ins Kubernetes-Cluster rein, erweitern das auf Maximum. Und das sieht man immer mal wieder, aber es wirkt doch irgendwie so, als würde so ein Kubernetes-Cluster so an seine Grenzen kommen mit diesem, ich will nicht sagen klassischer Platform-Engineering-Ansatz, weil das ja auch alles in der Entwicklung ist, aber ne, so ein bisschen wie das da halt eben gemacht wird. Und aus diesen Gedanken, so aus diesen Szenarios heraus ist dann halt quasi so dieser Blick auf KCP einfach entstanden. Das war halt schon zu dem Zeitpunkt dann quasi ein Open-Source-Projekt, wo wir uns dann halt eben dran beteiligt haben, um halt eben ja das voranzutreiben.
Und dann wurdest du da so draufgestopst oder hast du gesagt, ja, nee, das ist absolut geil, das möchte ich. Also das ist die nächste Lösung für das nächste Problem.
Also ich würde das schon ein Privileg nennen, dass ich daran arbeiten darf, ja, weil das ist wirklich, wirklich cool.
Finde ich auch, ja.
Sehr spannend halt eben und ja, deshalb, ne, ich hatte da Interesse dran und dann haben wir das halt eben irgendwie so den Weg geleitet.
Dass das Thema dir am Herzen liegt, merkt man auf jeden Fall auch an deinem Engagement für das ganze Thema. Volker und ich hatten gestern die Ehre, einen Hands-on zu besuchen zu dürfen zum Thema KCP, ja, und daran teilnehmen zu dürfen. Ich meine, Volk hier war ein bisschen langsam unterwegs, weil du das unbedingt lokal machen wolltest.
Ich würde das, also wenn es nicht auf meiner Maschine läuft, dann funktioniert es nicht und ja, dann taugt es auch nicht.
Genau, aber ich habe es auf jeden Fall so gemacht, wie der vorgeschriebene Weg war. Und
es gab zwei, das muss ich fairerweise sagen. Du durftest es lokal machen, wurdest ja, aber vorgewarnt, dass das WLAN nicht schnell ist.
Genau. Aber deswegen, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache, weil ich finde halt auch, dass die KubeCon sehr stark von diesen Hands-on lebt. Ja, dass man da wirklich wesentlich mehr von mitnehmen kann, ja, wenn man das auch wirklich mal ausprobiert. Und ich fand das wirklich sehr gut aufbereitet. Wenn ich das die Doku richtig verstanden habe, habt ihr das zum dritten Mal in Folge gemacht. Wie erfolgreich sind diese Hands-ons? Habt ihr danach auch einen Anstieg in eurer Community bemerkt oder auch kommen danach Leute zu euch und sagen, wir haben diesen Use Case und das ist genau das Tool, was wir brauchen?
Ja, also ich glaube, so Community Building, das ist immer, da ist immer so ein bisschen schwierig abzuschätzen, was jetzt was auslöst quasi. Also nach den Tutorials, da kommen immer halt eben Leute vorbei, die reden so ein bisschen, die fragen so ein bisschen, man merkt so ein bisschen, da rattert es im Kopf. Ne, die legen ihre Use Cases halt eben dann über das, was sie gerade gelernt haben. Aber das ist in so einer Community, kann das dann halt eben auch mal dauern. Dann hat man da jemanden, der sich dafür interessiert, aber bis das dann quasi irgendwie im Unternehmen oder so ankommt als Thema, wo man sich mal wirklich halt mit beschäftigt, das kann dann halt schon mal mehrere Monate oder so dauern oder ja, halt auch nie passieren. Mhm. Also das ist so eher immer so eine langfristige Welle, die dann irgendwann halt eben ausrollt.
Mhm. Ja, um das zu vereinfachen, also KCP ist ja letzten Endes nur eine Technologie. Da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, also gibt es Unternehmen, die die Frage ist gekünstelt, muss ich selber lachen, das kann auch so drinnen bleiben. Gibt es da Unternehmen, die das unterstützen und gibt es vielleicht neben Kubernetes auch noch andere Unternehmen, die da halt drauf aufbauen? Das ist, ich nehme es vorweg.
Ich glaube, Volki spielt zum Beispiel auf die Keynote an. Die wir dann, glaube ich, was war das dann? Dienstag,
Gott, genau. Oh Gott.
Gesehen haben, wo dann zum Beispiel KCP halt eben auch ganz groß halt eben gefeatured wurde. Und wir sehen halt einen Anstieg im Interesse und in der Community. Und ne, zum Beispiel KCP wird in dem Fall halt eben in dem Projekt Platform Mesh von Neonephos, einer ja, neuen Foundation, die hier angekündigt wurde, verwendet.
Ja. Genau.
In der neuen Foundation unterhalb der Linux Foundation, die durch die europäische Initiative gesponsert wird auf jeden Fall oder unterstützt wird.
Genau.
Das ist auf jeden Fall auch natürlich eine Auszeichnung für das Projekt. Ihr seid gerade aktuell noch im Sandbox-Stadium. Habt ihr vielleicht schon eine Perspektive darauf, wann ihr den nächsten Schritt gehen könnt?
Also der Gedanke ist auf jeden Fall da. Mhm. Wir arbeiten so ein bisschen die Kriterien auch schon intern durch, halt im Projekt schauen halt eben, ne, was können wir erfüllen, wo hapert es vielleicht noch so ein bisschen. Da finde ich aber schwer, wirklich zu sagen, okay, wir sind jetzt irgendwie in einem halben Jahr oder so ready. Ich hoffe, es ist möglichst schnell.
Ja.
Wir werden sehen halt eben, wie der Prozess läuft.
Mhm. Sehr spannend. Wir werden es verfolgen.
Genau. Das auf jeden Fall.
Ja, hast du bist ja auch schon seit vorgestern sogar da, ne? Du warst ja beim wie nennt sich das, Contributor Summit am Anfang?
Inzwischen ist es der Maintainer Summit.
Maintainer Summit, genau, es gibt einen Contributor Summit nochmal separat.
Genau, den gab es früher. Also früher war das der Kubernetes Contributor Summit und dann wurde halt eben gesagt, ja, das ist ja irgendwie so ein bisschen ja, blöd, wir haben ja ganz viele CNCF-Projekte und die haben ja auch ganz viele Entwickler, ganz viele Maintainer, ja, warum laden wir die denn nicht alle zusammen mal ein?
Ja, genau. Da warst du aber auch schon da, natürlich.
Ja, genau.
Ja, also das bedeutet, du bist seit Montag hier. Hast du Highlights seitdem? Also seit Montag, da ist ja nun ein bisschen was passiert. Heute haben wir...
Donnerstag.
Ja, also...
Dein persönliches Highlight, so aus der Keynote, aus den Gesprächen, vielleicht irgendwelche, vielleicht aus dem Summit am Anfang, aus dem Maintainer Summit, sorry.
Ja gut, also auf, ne, also natürlich KCP bei der Keynote ist natürlich mein Highlight, ja. Da kann man wenig drum herum reden.
Ja.
Generell, was mich sehr freut dieses Jahr, ist, dass die Themen sich sehr divers anfühlen. Also ne, du hast viele verschiedene Themen, du hast immer noch Platform Engineering, du hast immer noch AI, aber du hast halt eben von allem wieder so ein bisschen mehr und oft bei den Talks merkst du halt eben, dass halt ne, viele technische Sachen, dass man sich so ein bisschen vielleicht auch so ein bisschen wieder mehr darauf fokussiert, halt eben an der Technologie zu bauen. Das finde ich eigentlich ganz gut.
Ja, man hat es nicht so, ich glaube, im letzten Jahr hat man es, oder in den letzten 2 Jahren ist es halt sehr AI-getrieben. Das war dann halt auch so ein zentraler Punkt. Da ging es auch nicht links und rechts irgendwie vorbei. Hatte man zumindest das Gefühl, auch in den Gesprächen, in den Talks.
Ja gut, das spiegelt ja hier immer halt auch nur wieder quasi, was so im Ökosystem passiert und was in der Community passiert.
Aber dieses Momentum, wo man nicht so was Konkretes ist, da hat man halt natürlich, das meinst du wahrscheinlich, ne, dass man dann halt eine bessere, also eine gestreutere Themensammlung an Themen hat. Ne?
Genau, die Themen kriegen alle, finde ich, so ihren Platz halt eben und
laufen im Parallel.
Ja. Aber du hast schon recht, wenn ich gerade so ein bisschen daran zurückdenke, das habe ich gerade gemacht, dann stimmt das schon, die Beobachtung, dass es mehr wieder so in Richtung weg von diesen Hype-Themen wird, die dann abgedeckt werden, wo dann jeder versucht, irgendwie so mit auf den Zug aufzuspringen, sondern es ist halt wirklich wieder so eine Rückbesinnung auf das, was brauchen wir wirklich und vor allem halt auch irgendwie versuchen, so das Next Big Thing irgendwie so zu finden. Wir hatten eben ein Gespräch gehabt in Bezug auf Agent-basiertes Plattform-Engineering. Das war auch relativ interessant. Ich glaube, dadurch, dass jetzt, sag ich mal, erstmal die AI-Kuh aus dem Dorf getrieben wurde, hat man jetzt wieder Zeit, sich um die anderen Themen zu kümmern.
Ja, das ist immer erstaunlich, ne, wie sich so der Fokus herausbildet. Aber das ist, ja, ich glaube, man selber hat seine eigene Bubble, ne? Und die Themen sind dann halt genauso viel oder wenig vielfältig wie sie sind für einen selbst. Ne? Aber das ist schön. Tatsächlich ist das eine schöne Erkenntnis für dieses Jahr, meinen wir dann. Genau.
Du bist auch noch CNCF Ambassador.
Richtig.
Da wollte ich auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Was bringt diese Rolle denn für Verpflichtungen mit sich? Was hast du dafür getan? Und vor allem, was tust du aktuell dafür?
Ja. Jetzt in diesem Moment.
Genau.
Jetzt in diesem Moment nehme ich den Podcast mit euch auf. Nee, als CNCF Ambassador hat man halt eben so die Rolle, quasi die Projekte und die Community halt eben ne, intern quasi zu vertreten, so hier wie so bei der KubeCon, aber halt eben auch nach außen. Also ne, auch die Community irgendwie wachsen zu lassen, halt so ein bisschen irgendwie Ambassador halt eben zu sein, halt ne, Vertreter für dieses Ökosystem und damit halt eben dann ne, rausgehen, Talks auf der Bühne halt eben machen, irgendwie, ja, so ist ja so ein bisschen so ein Unwort geworden, aber halt eben Content zu produzieren, also einfach interessanten Inhalt, der so das Ganze näher bringt.
Ja. Feierveranstaltungen und hier Meetups, sowas auch, ne? Also
genau.
Sowas gehört
genau,
auch mit dazu. Jetzt ist ja auch 10-jähriges CNCF bestehen. Ne? Also letztes Jahr hatten wir 10-jähriges Kubernetes bestehen und dieses Jahr ist 10-jähriges CNCF bestehen. Habt ihr da was geplant? Du als Ambassador? No pressure.
Also können wir alle vorbeikommen.
Ja, ihr seid herzlich zu unserem lokalen Meetup eingeladen. Ich habe jetzt noch nicht ganz genau nachgeguckt, wann der Geburtstag ist, aber da werden wir sicher irgendwie so ein bisschen auch drauf eingehen, wie schon Kubernetes zum 10-Jährigen.
Meetup in Hamburg, ne? Oder habt ihr mehrere?
Also ich bin zum Beispiel Veranstalter beim Meetup in Aachen.
Ah, das hört sich auf jeden Fall gut an. Das ist auch bei mir lokal in der Nähe, da kann ich auf jeden Fall mal vorbeikommen. Volki wohnt ja irgendwo.
Na, in Hamburg ist ja auch ständig was. Also das ist ja auch schon gerade gewesen, glaube ich. Oder ist, genau.
Hört sich auf jeden Fall spannend an. Aber hast du auch noch auf der KubeCon ein paar Veranstaltungen, wo du dabei bist oder wo du sagst, da muss man unbedingt hin?
Also selber habe ich halt eben jetzt meinen Vortrag gleich quasi, ne? So nach der Aufnahme um 3. Wenn die Leute das hören, ist der wahrscheinlich schon vorbei, aber hoffentlich auf YouTube schon.
Genau. Wie heißt der Vortrag? Dann kann man direkt danach suchen. Den werden wir auch nochmal in den Show-Notes verlinken.
Das ist Dynamic Multi-Cluster Controllers with Controller Runtime.
Mhm.
Ja, ich glaube tatsächlich, KubeCon ist so ein Ding, da hat jeder so einen ganz eigenen Schedule tatsächlich.
Mhm,
also ne, es gibt Leute, die halt eben wirklich sich viele Talks anhören und sich da halt eben so einen Plan drumherum bauen. Viele kommen halt eben hier auch hin, um halt ne, alte Bekannte und sowas zu treffen. Ich sehe euch ja auch nur bei Konferenzen fast.
Ja, das stimmt. Ja.
Und ja, also deshalb, ich glaube, da gibt es gar nicht so eine ganz, ganz starke Empfehlung, sondern man sollte sich so mitnehmen halt eben, was man hier so
ja.
rausbekommen möchte vielleicht. Auch die Talks sind immer halt am, ne, am Ende auf YouTube. Das heißt, na, zum Beispiel dieses, so ein Tutorial.
Ja.
Das ist halt eben, glaube ich, das Schöne. Da kann man interaktiv wirklich halt eben auch mal mit den Leuten von den Projekten interagieren. Ich glaube, das ist so die Empfehlung, glaube ich, wirklich dahin zu gehen, wo die Projektmaintainer und Entwickler sind und da einfach ja. im Zweifel einfach mal nachzufragen, Hallo sagen.
Oder eben auch so ein Contrib-Fest, ne? Also gibt es heute auch einige. Noch keins zu KCP, aber vielleicht nächstes Mal. Wo man dann auch wirklich mit der Community in Kontakt kommt und dann auch selber sich ein paar Tickets nimmt oder beziehungsweise ein paar Issues nimmt und die versucht anzugehen und zu lösen. Auf jeden Fall eine schöne Sache. Ja, magst du uns noch was über deinen Vortrag erzählen?
Ja, kann ich gerne tun. Also, ich habe zusammen mit Stefan Schimanski aus der Kubernetes-Community und auch KCP-Maintainer, haben wir zusammen ein Projekt gestartet, das nennt sich Multicluster Runtime.
Mhm.
Und das ist im Prinzip eine Erweiterung von Controller Runtime. Das kennt man vielleicht, wenn man schon mal einen Kubernetes-Controller geschrieben hat, dann basieren die häufig darauf heutzutage. Und was wir halt eben geschrieben haben, ist eine Erweiterung, die halt eben ja, Reconciling über mehrere Kubernetes-Cluster gleichzeitig ermöglicht. Mhm. Und darum geht es halt in dem Talk. Das ist jetzt ein neues Projekt, was wir vorstellen, quasi mit dem Talk offiziell vorstellen.
Mhm.
Ich habe schon in ein, zwei Slides tatsächlich in anderen Talks gesehen. Also die Leute kennen das schon. Ich bin selbst überrascht.
Mhm.
Aber ja, dann das ist so ein bisschen, wir wollen so ein bisschen Feedback halt von der Community kriegen. Funktioniert das alles so, wie wir uns das gedacht haben? Und dann werden wir einfach sehen, was daraus halt eben passiert.
Spannend.
Auf jeden Fall. Wir sind dabei.
Ja. Ne? Ist geplant.
Ansonsten,
15 Uhr.
Gerne auf YouTube gucken. Und ja, ich hoffe, dass ihr auch da die Traktion, die ja schon da ist, noch weiter ausbauen könnt und entsprechend auch entsprechendes Feedback aus der Community bekommt.
Ja.
Da müsste man vielleicht nochmal kurz sagen, Multicluster Runtime hat halt erstmal gar nichts mit KCP zu tun. Ne?
Ja. Ja.
Das ist aus unserem Need entstanden, halt eben Controller zu schreiben, die halt eben gegen mehrere Kubernetes-Endpoints arbeiten können. Aber das ist halt eben absichtlich generisch gehalten, damit wir halt da eine gemeinsame Community irgendwie schaffen können.
Sehr schön. Hast du noch irgendwie einen eigenen Talk, den du jetzt
empfehlen könntest
für die nächsten? Es ist ja morgen noch, ne? Morgen ist ja auch noch ein bisschen was los.
Also, es gibt natürlich sehr viele spannende Talks. Ich habe ehrlich gesagt, bin ich noch nicht dazu gekommen, groß welche zu schauen, wie jedes Jahr. Es gab zum Beispiel heute einen Talk von einem Kollegen von Stackit, mir ist der Name gerade entfallen, wo es halt um das Skalieren von Controllern geht.
Ja.
Ja, das passt so ein bisschen halt eben dann zu meinem Thema. Ich hoffe, dass man die beiden Themen vielleicht sogar kombinieren kann irgendwie. Den Titel habe ich gerade nicht parat, aber das ist ein sehr spannender Talk, würde ich sagen, und den werde ich mir auf jeden Fall anschauen.
Ja. Okay, sehr cool.
Ja, da hört sich auch spannend an, werde ich vielleicht auch mal reingucken, aber vielleicht sehen wir uns dann.
Genau, dann haben wir das erstmal. Vielen, vielen Dank, Marvin.
Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Weiterentwicklung von KCP.
Ja.
Und was da noch so kommt, wir drücken euch die Daumen, dass ihr da alle Boxes ticken könnt und zeitnah in den Incubating State wechseln könnt. Weil euch das natürlich auch die Visibilität vielleicht nochmal mehr bringt, die ihr, glaube ich, mit dem Projekt auf jeden Fall verdient habt.
Ja.
Und ich freue mich auf jeden Fall auch, diesen Workshop, den ihr gehalten habt, dieses Hands-on auch weiterzutragen und das auch weiter zu empfehlen. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne eine Mail at podcast@sva.de. Auch gerne zum Thema KCP, die geben wir gerne weiter. Und bis demnächst.
Genau. Dann geben wir einfach die E-Mail-Adresse von Marvin an.
Genau.
Der ist immer sehr, sehr antwortfreudig.
Genau.
Und dann geht das.
Ja.
Genau, nee. Ja, bis demnächst würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Marvin. Und wir gehen jetzt so zusammen
zum Talk.
Zum nächsten Talk.
Genau.
Bis dann.
Von Marvin.
Vielen Dank.
Ciao, ciao.
Tschüss.
So. Herrlich, toll. War das nicht schön? Auf jeden Fall. Ja, das ist tatsächlich ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Und wir haben auch, das haben wir ja schon in dem Gespräch jetzt schon gesagt, wir waren in der Session drin mit Marvin, war auch mit von der Partie. Er hat es jetzt nicht moderiert, aber war einer der KCP Maintainer und da sind noch ein paar andere rumgelaufen, die dann halt unterstützt haben. Und da hat man mal die Möglichkeit bekommen, das Ganze mal einfach mal an den Start zu bringen. Und halt, ich glaube, das ist halt eine Technologie, da musst du das Konzept erstmal verinnerlichen, damit du es halt.
Ich glaube, du musst erstmal einfach anfangen, damit rumzuspielen.
Das ist
wie ein Bauklötzchen und du musst erstmal in die Hand nehmen und gucken, was kann ich überhaupt damit machen, wo passt das rein. Genau. Und auch da wieder, das liebe ich an der KubeCon, das sage ich irgendwie jedes Mal, hands-on. Das hat super was gebracht, mit den Workspaces zu arbeiten, zu gucken, wie funktioniert diese Workspace-Logik, wie kann ich das ineinander verschachteln, auch wirklich die gleichen oder gleichnamigen Ressourcen in verschiedenen Workspaces ausrollen, um zu sehen, dass diese eben nicht sich gegenseitig irgendwie behindern, obwohl die vielleicht im gleichen Namespace drin liegen. Das war dann doch schon sehr beeindruckend und hat auch nochmal tatsächlich den Use Case von KCP, sag ich mal, so ein bisschen vermittelt. Und von den ganzen, wirklich den ganzen Installationsvorgang, von den Installationsanpassungen an der API hinweg, schon an einen Cluster, den man gebaut hat, ja, das war super hilfreich. Ich glaube auch tatsächlich, dass das noch offen ist, oder? Dieser Workshop, oder? Da kann man doch noch bestimmt drauf zugreifen.
Das müsste ich mal nochmal testen. Ich glaube, der ist grundsätzlich offen. Ich glaube, das ist einfach nur, kannst du ja das Repo runterziehen. Genau. Das ist ja lokal, genau. Im Grunde kannst du das fahren. Ich weiß jetzt nicht, ja doch, ne, natürlich kannst du es auch bei GitHub mit den entsprechenden Ressourcen dann halt fahren. Genau, das kann man mal, wir testen es mal durch.
Und dann packen wir das in die Shownotes.
Mit rein. Auf jeden Fall kann ich das sehr empfehlen, da mal anzufangen. Ich glaube sogar, dass wir jetzt noch nicht wir haben schon viele Use Cases und es hat natürlich schon einen klaren Use Case. Mit KDP sind wir da halt schon klar im Projekt Produkten drin oder Neonephis, die das ja auch schon verwursten, sage ich mal so. Aber ich glaube, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ja? Also man kann das, glaube ich, sehr vielseitig einsetzen, weil es halt nochmal so eine API-Glättung halt irgendwie gibt, die halt weiß ich auch nicht. Kann ich gar nicht beschreiben.
Nicht wirklich eine API-Glättung, sondern es ist, glaube ich, nochmal ein Konzept, was nochmal die Namespaces nochmal weiter abstrahiert, ja, die Kubernetes Namespaces, weil wir wirklich Kubernetes APIs isolieren können voneinander.
Ja. Aber du kannst nach hinten raus halt die Workloads als Workloads abstrahieren und dann hast dann halt, natürlich hast du immer noch eine Kube API, aber du hast keinen Cluster mehr.
Genau.
Ne? Also das ist halt, glaube ich, das trennt wieder so ein bisschen das ganze Thema und es geht halt in die Richtung, wo ich gesagt habe, Entwickler sollen entwickeln und natürlich
wodurch das Platform Engineering nochmal eine ganz, ganz andere Ebene bekommt. Genau. Ja? Wenn man das so fein separieren kann, out of the box, ist das doch schon ein super Aspekt.
Aber ich bin gespannt, wo die Technologie vielleicht noch einzuhören.
Genau, die sind gerade noch im Sandbox-Modus, wie wir gerade eben im Interview gehört haben, werden da alle Boxen gecheckt, um zu gucken intern, wie man sich vielleicht jetzt in den Incubating State bewegen kann in der CNCF. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass das auch weiterhin an Fahrt gewinnt. Ich war auch überrascht, dass da wirklich fast der ganze Raum voll war bei dem Hands-On.
Ja.
Das scheint auf jeden Fall ein Thema zu sein, was sehr stark an Traktion gewinnt und was auch großes Interesse weckt. Entsprechend, ich drücke da die Daumen, dass das weiterhin so voranschreitet, wie es jetzt gerade das tut.
Ich auch, tatsächlich. Projekt, was mit viel Liebe und Zuneigung betrieben wird. Schön. Und was halt auch fruchtet. Ja, genau.
Ansonsten?
Was haben wir noch?
Ja, ich habe eigentlich ansonsten für heute nichts mehr. Morgen ist auch noch ein Tag. Mal gucken, vielleicht finden wir morgen noch was.
Ja, hoffentlich nicht, sonst haben wir es vergessen
zu zeigen. Sonst fragen wir das nach in der nächsten Folge, in der nächsten News-Folge, würde ich sagen.
Genau, nein, so viel habe ich nicht mehr. Also es ist wunderschön. London ist eine schöne Stadt, das kann man, glaube ich, auch nochmal zusammenfassen. Wir werden uns sicherlich auch nochmal ein bisschen den inneren Teil der Stadt angucken und nicht nur den Messeteil, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache.
Aber was, wenn wir uns jetzt ganz tief in die Augen gucken, was nimmst du denn so, wenn du eine Sache mitnehmen könntest von der KubeCon, was würdest du mitnehmen?
Weiß ich nicht, zwei T-Shirts, die ich mir abgeholt habe. Nein, ich glaube, ich kann da gar kein Resümee, also du weißt es selber, die weltpolitische Lage, die beschäftigt mich natürlich oder die beschäftigt uns alle. Ich glaube tatsächlich, dass wir halt mit vielen Vendoren oder halt auch als Community halt sehr stark sind, weltweit sehr stark. Das ist das Schöne. Bei der CNCF oder in der Open Source Community gibt es keine Mauern. Da können irgendwelche Leute Mauern aufbauen. Die gibt es aber dort nicht. Und das finde ich halt fabelhaft. Das nehme ich mit. Weil das nehme ich immer wieder mit. Weil das ist irgendwie Frieden, wenn ich hierher komme. Das ist schön. Also, und das nehme ich mit.
Das ist auf jeden Fall nochmal ein schöner Kerngedanke. Die Community wäre auch so das, was ich mitnehme. Wie gesagt, wenn man ein bisschen detached ist davon, ja, und man ist wieder ein Jahr lang in seinem stillen Kämmerlein oder im Büro, wie auch immer, dann hat man natürlich seine eigene Community, mit der man sich beschäftigt, aber dann nochmal das größere Ganze zu sehen und zu sehen, wie viele Leute es eigentlich gibt und was für Erfahrungen die alle gemacht haben. Also ich glaube, man könnte jeden hier auf dem Flur ansprechen und mit dem in Gespräche über Kubernetes versinken. Ja. Und man würde immer eine neue Perspektive bekommen auf das Ökosystem, ja, auf die Tools, die man verwendet, neue Einsatzgebiete und diese Vielseitigkeit und dieses Community-Driven, das belebt das Ganze. Und wie Sebastian auch eben gesagt hat, die Welt braucht Open Source, weil Open Source eben das ist, woraus auch Innovation geboren wird, ja, woraus Bleeding Edge geboren wird. Und ich finde es schön, mit so vielen inspirierenden Personen hier zu sein und mir deren Talks oder deren Ansichten anzuhören, wie auch eben mit Marvin. Das motiviert mich auf jeden Fall, weit über die KubeCon hinaus, nicht nur mich an Open-Source-Projekten zu beteiligen, sondern auch Mehrwert zu liefern für halt eben Kunden oder sowas, die da entsprechenden Bedarf haben, Beratungsbedarf. Das beflügelt auf jeden Fall, muss ich sagen.
Tatsächlich, ja. Das ist ein schönes, also ich finde, das ist so ein schönes Schlusswort, was du da jetzt gegeben hast.
Würde ich auch sagen. Und ja, dann vielleicht noch mal eine Aussicht, weil das ist natürlich jetzt eine Extra-Folge. Das heißt also, die erscheint außerhalb des angekündigten Rhythmuses, den wir Anfang des Jahres, sag ich mal, gemeinsam beschlossen haben. Das ist dem geschuldet, dass wir eben für die KubeCon eben nicht wieder 3-4 Folgen haben wollen, die wir halt über mehrere Wochen hinweg strecken, sondern wir wollen das eben wirklich situativ, wenn das Event auch stattfindet, veröffentlichen. Das heißt, der Rhythmus wird natürlich so weitergehen. Das heißt, in der nächsten Woche gibt es eine weitere Folge zum Thema Mein Weg in die IT. Die haben wir auch schon im Vorfeld aufgenommen, weil wir wahrscheinlich durch die Messe auch rein stimmlich, ich hoffe, man merkt das gar nicht, aber ein bisschen angeschlagen werden. Und entsprechend freut euch schon mal auf nächste Woche Donnerstag. Da gibt es eine schöne Frodo and Friends Ausgabe. Die hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr reinhört und auch wenn ihr euer Feedback zu dieser Folge und den Interviews da lasst und vielleicht auch eure Eindrücke teilt mit der KubeCon.
Dann schreibt uns.
Genau, schreibt uns gerne. Und wenn ihr was Spannendes zu erzählen habt oder wenn ihr und eure Community auf der KubeCon etwas Spannendes erlebt habt, schreibt uns das und vielleicht finden wir auf einer der weiteren Conventions oder auf einer der weiteren Messen einen Spot, wo wir uns mal darüber unterhalten können und eventuell selber eine kleine Diskussion führen können im Rahmen dieses Podcasts. Darüber würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Bis dahin bleibt uns eigentlich nichts anderes zu sagen als
tschüss.
Goodbye.
Goodbye.
Goodbye. Ja.
Und see you soon.
See you soon. Auf bald.
Ciao, tschüss. Ciao.